Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen zu unserem Filmmagazin hier im Inforadio. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer. Ein bisschen in Vergessenheit geraten ist sie, die Kunst der DDR. Nicht der sozialistische Realismus, sondern eine andere Kunst. Und um genau die geht es heute im zweiten Teil der Sendung im Gespräch mit Tom Erhardt, der einen Film genau über diese Kunst gemacht hat. Der vergessene Schatz heißt der Film und ist so wie die Kunst, die er zeigt, eine wunderschöne, spannende Entdeckung. Außerdem heute in Abgedreht Til Schweiger im Interview und natürlich die neuen Filmstarts der Woche im Überblick. Oskar Röhler, einer, der selbst schon so genannt wurde, macht Rainer Werner Fassbinder zum Enfant Terrible. Röhlers Film, seine Auseinandersetzung mit Fassbinder, konzentriert sich vor allem auf die, nennen wir es, schwierigen Seiten des Mannes, der wie ein thronendes Denkmal für den neuen deutschen Film stand und nach einem Lebens- und Arbeitsexzess mit 36 Jahren 1982 verstarb. Oliver Masucci in der Titelrolle bewegt sich egomanisch, dauerkoksend, saufend, immer die Fluppe im Mund, rumschreiend durch mehr als 2 Stunden Film. Ein bühnenstückartiger, buchstäblich kulissenhafter hinter den Kulissenritt durch 15 Jahre Fassbinder Leben, Lieben und Leiden von 1967 bis zu seinem Tod.
Ihr habt alle Angst, euch dreckig zu machen. Aber einer muss hier das Arschloch sein.
Genie und Wahnsinn, so das Klischee, liegen nah beieinander. Das Problem hier ist, dass das Genie zu kurz kommt. Der Künstler, die Kunst, sein wirkliches Schaffen, das, was deutsche Filmgeschichte geschrieben hat, sein Platz in der Geschichte der BRD, auch seine Prägung durch das Nachkriegsdeutschland. All das kommt zu kurz und allerhöchstens nebenbei vor. Man bekommt nur den Wahnsinn zu sehen. Das Kamikaze-Treiben, das ausgestellt Unschöne, das Schreiende, nie das Feine. Durchaus trotzdem ein spannender Fokus, der ihn aber fast nur wie ein fieses, sich selbst und andere zerstörendes Biest aussehen lässt und so nicht funktioniert. Und weder Fassbinder, den Menschen, noch Fassbinders Kunst und seine Bedeutung wirklich erkennt, sondern nur ein wildes Klischee zeigt. Enfant terrible. Unter die Haut gehend und extrem einfühlsam ist niemals selten, manchmal immer. Kritikerliebling bei der Berlinale, ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären für Regisseurin Eliza Hittman, nähert sich dieses Abtreibungsdrama vorsichtig, ehrlich und menschlich seiner minderjährigen Protagonistin, die unbedingt einen Schwangerschaftsabbruch braucht. So sensibel und klug erzählt, dass daraus großes, emotionales und gesellschaftlich wichtiges Kino entsteht. Niemals selten, manchmal immer. Mit Jim Knopf und Die wilde 13 gehen die Lummerland-Abenteuer nach Michael Ende in die zweite Runde. Dennis Gansels Fortsetzung seines ersten erfolgreichen Teils Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer vor 2 Jahren schickt all die Helden und Schauspieler in die zweite Runde und Solomon Gordon als Jim und Henning Baum als Lukas auf eine Schnitzeljagd zu hoher See, um endlich die nur 12 allesamt von Rick Cavanian gespielten wilde 13 Piraten ausfindig zu machen und Jims Herkunft zu klären. Solides, gut gemachtes, sympathisches Familienkino, wenn auch für den Erwachsenengeschmack wenig darüber hinaus. Jim Knopf und die wilde 13. Gott, du kannst ein Arsch sein, könnte man als nette Kinomischung aus Coming-of-Age und Sterbedrama bezeichnen. Basierend auf einer wahren Geschichte und der gleichnamigen Buchvorlage von Stefan Pape, dessen Tochter mit 15 erfuhr, dass sie bald an Krebs sterben wird. Filmisch aufbereitet ist daraus ein bunter, hürdenreicher Roadtrip von Deutschland nach Paris geworden, denn genau dorthin will Steffi. Trotzdem und erst recht, nachdem sie von ihrer unheilbaren Krankheit erfahren hat und gemeinsam mit dem Zirkusartisten Steve macht sie sich auf die Reise.
Willst du nicht das Meer sehen?
Ich will nach Paris. Was interessiert mich das fucking Meer?
Alle Krebskranken wollen ans Meer.
Das Leben feiern, auch wenn der Tod schon anklopft. Erste Liebe, kleine und große Abenteuer zweier Ausreißer. Verfolgt von Steffis besorgten Eltern, gespielt von Til Schweiger und Heike Makatsch. Gott, du kannst ein Arsch sein, nimmt die ganze Sache mit dem Sterben zwar ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter, kippt aber nie völlig aus der Balance und hat ein paar schöne und nette Momente zu bieten. Die wichtigsten Filmstarts der Woche. Und wir bleiben noch einen Moment bei Gott, du kannst ein Arsch sein und bei Til Schweiger, der diesmal einfach nur eine Rolle spielt in diesem Film. Nicht Regisseur, nicht Autor, nicht Produzent ist, auch wenn ihm diese Geschichte und diese Art von Geschichten sehr am Herz liegen.
Das sind Geschichten, die ich erzählen möchte. So. trotz der tragischen Ausgangslage trotzdem was Positives haben.
Die tragische Ausgangslage in Gott, du kannst ein Arsch sein, ist die Krebserkrankung, die aus einem 16-jährigen Mädchen, das gerade ins Leben starten will, ein totgeweihtes Mädchen mit nur wenigen verbleibenden Wochen macht. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und dem Roman von Stefan Pape, einem Vater, der genau das erlebt hat. Diesen Vater spielt Til Schweiger, eine kleinere Rolle als üblich, aber ein Drehbuch, das ihm sehr gut gefallen hat.
Weil oft sind dann Bücher, fangen gut an, dann werden sie langweilig oder sie fangen schon langweilig an, dann hat man gar keinen Bock weiterzulesen. Und das Ding habe ich in einem Rutsch durchgelesen, habe mehrfach gelacht und ein paar Mal Tränchen verdrückt und habe gesagt, das ist ein richtig gutes Drehbuch. Und als ich den Film gesehen habe, das hat mich auch berührt.
Und nicht zuletzt ließe sich so ein Film durchaus auch einreihen in all die etwas tragischeren Komödien, die Til Schweiger seit seinem Filmemacherdebüt Knocking on Heaven's Door vor 23 Jahren gedreht hat.
Die Prämisse so von dem Film, die hat mich schon auch sofort an Knocking on Heaven's Door erinnert. So, ne? Und du willst jetzt gerade anfangen durchzustarten und pam, von einer Sekunde auf die nächste ist dein Leben anders und was machst du jetzt mit deiner verbleibenden Zeit, ne? Das war ja damals so die Tagline von Knocking on Heaven's Door. Was würdest du tun, wenn du noch eine Woche zu leben hast? Und das ist ein ähnliches Konstrukt hier, eben mit ganz anderen Protagonisten. Und hier trifft es natürlich noch härter, weil das Mädchen ja gerade 16 Jahre alt ist.
Der Tod ist eine ernste Sache. Es ist ein unfassbar trauriges Schicksal, wenn eine junge Frau durch eine Krankheit zum Tode verurteilt wird. Doch auf der Leinwand soll diese Geschichte ja trotzdem unterhalten, einen berühren, aber nicht ins Trübsal stürzen. Witz und Tragik sollen nebeneinander stehen in einem angemessenen Gleichgewicht. Ein Balanceakt, den Til Schweiger durchaus aus einigen seiner eigenen Projekte kennt.
Man muss den Film so machen, wie man ihn empfindet. Und es gibt hier viele Kollegen von dir, die sagen, meine Filme seien kitschig. Ne? Ich empfinde das überhaupt nicht so, das Publikum auch nicht. Wo ist es jetzt kitsch, wo ist emotional? Viele Menschen sagen ja, wenn was emotional ist, sagen sie sofort, das ist kitschig. Einfach als Schutzbehauptung, weil sie nicht emotional sein wollen oder es auch nicht können. Ne? Ich habe immer gesagt, wer bei einem Film wie Honig im Kopf nicht weint, der hat kein Herz. Aber da gibt es keine Blaupause für.
Til Schweiger, jetzt mal wieder zu sehen im Kino. Zu Gast im Studio heute Tom Erhardt. Sein Film läuft am 4., am 7. und am 14. im Sputnik-Kino. Hallo erstmal.
Guten Tag.
Sein Film heißt Der vergessene Schatz und es geht um die unbekannte und vergessene Kunstszene der DDR. War da auch der Hintergrund so ein bisschen, sich was Thematisches zu suchen, was zum Thema Einheit passt? Oder kam das aus einer ganz anderen Ecke?
Die Idee war nicht, einen Film explizit zu machen, der mit den Jubiläen zu tun hat, die entweder am 3. Oktober oder am 9. November gefeiert werden. Obwohl das jetzt natürlich 30 Jahre her ist, da passt das sehr gut. Die Idee kam mir eigentlich, als ich den Sammler kennengelernt habe, um den es im Film auch geht. Ich bin ja auch ein Radiokollege und habe als Reporter während der WM in Brasilien gearbeitet und habe da 2014 eben Beiträge gemacht über die Gesellschaft während der WM, also jetzt keine Sportberichterstattung. Und da habe ich gesehen, dass Chagas diese Ausstellung eröffnet, habe die Bilder gesehen, die er ausstellt und dann gemerkt, wow, das hat so von den Formen und von den Farben nichts mit den Bildern zu tun, die ich quasi aus meiner Kindheit in der DDR kenne. Also ich habe nur Kindheit in der DDR, ich war 11, als die Wende kam. Und dann kann ich halt natürlich das Paar am Strand von Womacker und hier Peter im Tierpark und was dann alles überall in den Schulen hing. Das aber nicht und habe da den Eindruck bekommen, ich kann hier einen Blick werfen in eine kulturelle Szene, in der ich mich vielleicht bewegt hätte, wenn ich erwachsen auch gewesen wäre in der DDR. Und das kam dann auch so. Also deswegen bin ich auch dran geblieben die ganzen 5 Jahre, die ich den Film gemacht habe.
Ist ja erstmal super spannend, dass man auf ein Phänomen, auf eine Kunstszene, auf Kunst stößt in Brasilien,
ja.
Bei einem brasilianischen Kunstsammler, bei Chagas. Wie irritierend ist das? Also gleichzeitig ist es ja auch extrem ernüchternd, dass wir davon tatsächlich auch die ganze Zeit fast nichts mitbekommen haben.
Es war kurios, sagen wir es mal so. Und klar, da muss man dann auch erstmal gucken, da erzählt einem so ein Typ in Brasilien, hey, ich kenne 103 Künstler aus der ehemaligen DDR, wir sind bis heute befreundet und so weiter, muss man natürlich dann auch das nächste Jahr erstmal gucken, die ganzen Leute besuchen und fragen, so kennt ihr den überhaupt, mögt ihr den überhaupt, stimmt das überhaupt, kann einem ja viel erzählt werden da. Ich bin auch so rangegangen am Anfang, dass ich dachte, was, das ist ja alles vergessen und verschütt und keiner kennt das mehr oder so. Das Problem an dieser Kunst ist, es ist in sich nicht unbedingt vergessene Kunst. Es ist einfach Kunst, der wenig Raum geboten wird. Das hat sich in den letzten 5 Jahren, auch in der Zeit, die ich an dem Film gearbeitet habe, ein bisschen gebessert. Es ist eher so, dass manche Leute sich total gut in dieser Szene auskennen. Das sind aber meistens Leute 65 und darüber. Und dass jüngere Leute, auch so Wendekinder oder so Vorwendekinder wie ich, davon gar nichts wissen. Also es ist entweder ganz viel Wissen da oder überhaupt keins. Und diese Lücke wollte ich mit diesem Film einfach ein bisschen schließen.
Ist es denn auch trotzdem so ein bisschen so ein Zeichen für dieses, ja, in Vergessenheit geraten, dass einfach so ein Teil unserer Kultur, unserer gemeinsamen Kultur und der Kultur auf der DDR-Seite dann, ich komme aus Westberlin, wirklich so, naja, ja, da kümmern wir uns nicht drum, das machen wir mal weg, wir nehmen uns nur das, was so markant und eine Marke ist, das gucken wir uns vielleicht noch an, entweder nostalgisch oder beispielhaft, aber Sachen, die da wirklich spannend passiert sind, kulturelle Entwicklungen, Kunst, Musikszene, das ist tatsächlich alles so ein bisschen verschwunden und teilweise fühlt sich es auch wirklich nicht gerecht an. Und man hört es ja auch manchmal im Film, wenn einige Künstler so zurückdenken, dass sie sagen, ja, wir dachten, das geht jetzt los, aber es ist nichts passiert.
Es ist letztendlich ein Film auch über Freundschaft und über die Wiedervereinigung durch den Spiegel der Kunst. Ich glaube einfach bei der... Ja, bei der Wiedervereinigung und auch diesen Jahrzehnten danach, da haben wir uns zu schnell auch auf Klischees eingelassen, auf beiden Seiten natürlich. Auf der einen Seite ist es natürlich auch so, ich denke, du redest über Eberhard Göschel, der im Film da auch sehr so ständig furchtbar schrecklich sagt und sich ein bisschen verbittert beschwert. Es wurde einem ja schon oder dem Osten so die Kultur des Westens übergestülpt. Wenn wir jetzt über unsere gesamtdeutsche Geschichte erzählen, normalerweise heißt das auch für uns, die wir im Osten aufgewachsen sind, westdeutsche Geschichte. Ja, also es geht immer um die Geschichte der Bundesrepublik. Das beinhaltet oft nicht den DDR-Teil. Und beim DDR-Teil haben wir uns sehr schnell auf bestimmte Klischees eingelassen, weiß ich, Sandmännchen, Stasi, Trabi, schlecht sitzende Jeans. Und es gibt dahinter aber noch viel, viel mehr, was auch potenziell identitätsstiftend wäre für Ostdeutsche. Und ich finde, manchmal hat man das Gefühl, dass es da nicht genug gibt in den Medien, worüber man sich sonst auch definieren könnte, worüber man seine kulturelle Identität, seine Herkunft definieren könnte. Und wenn man dann immer auf die Klischees festgelegt wird, ist das sehr schnell ernüchternd und irgendwann frustrierend und dann ergibt sich so eine Trotzhaltung und dann zieht man sich diesen doofen Ossi-Schuh auch irgendwann an. Das erlebe ich jetzt bei der Kinotour, die jetzt ja schon läuft auch, dass mich oft auch ältere Leute ansprechen, die, weiß ich, 60, 70 plus sind, die sagen, wir haben zwar den Großteil unseres Lebens in der DDR verbracht, wir hatten von dieser Szene aber überhaupt keine Ahnung. Und vielen Dank, dass Sie diesen Film gemacht haben, weil das wussten wir nicht. Und jetzt können wir uns da nochmal so ein bisschen informieren. Jetzt gehen wir auch mal in die Ausstellung oder gehen auch mal bei einem Künstler ins Atelier mit vorbei, weil das irgendwie erfrischend für die ist, 30 Jahre später von etwas zu hören, was sie einfach so nie erlebt haben. Also wenn man nicht ständig ins Museum und in Galerien gegangen ist, dann ist diese Szene auch an einem vorbeigerauscht. Das ist nicht unbedingt Underground, aber es ist schon Subkultur.
Das, was du angesprochen hast, die Identität, das mit der Einheit für die Menschen in der ehemaligen DDR, ja, die Identitätsgrundlage einfach so weggegangen ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich immer ein Problem. Glaubst du, es kommt zurück? Du hast eben auch erwähnt, es ist zum Beispiel jetzt in diesem Fall, die Kunstszene ist jetzt wieder ein bisschen präsenter durch Ausstellungen, durch den Film. Es ist in den letzten Jahren was passiert.
Ich persönlich habe jetzt den Eindruck, ja, es wird noch weitere Filme aus dieser nicht konformen Kunstszene der DDR geben, von denen ich weiß, dass sie in Produktion sind. Es hilft natürlich auch, dass hier der Kollege Johannes Nichelmann vom Deutschlandradio, der hat ja ein Buch veröffentlicht über Nachwendekinder, also Leute, die zwischen 87 und 91 so ungefähr geboren sind und natürlich jetzt danach suchen nach diesem Land, das sie nie selber erlebt haben. Ich glaube, das sind alles Sachen, die uns dabei helfen werden, die DDR im Nachhinein doch auch ein bisschen besser zu verstehen. Und vielleicht war es wirklich notwendig, dass diese 30 Jahre erstmal vergehen, damit sich Leute anfangen damit zu beschäftigen, die eben die DDR nicht als Erwachsene erlebt haben und dann einen anderen Blick jetzt drauf auch werfen. Das Wichtige ist einfach, diese Geschichten und diese Szenen und alles, was da drum passiert ist, das auch in den Westteil zu tragen. Also deswegen freue ich mich jetzt auch, dass die Kinotour auch 8 Dates in Bayern eben hat, um Leuten das einfach mal nahe zu führen. Jenseits der Klischees existiert noch viel, jenseits dieser abgelutschten Bilder, die man immer vom Mauerfall sieht, die paar Dinge, die wir übernommen haben, weiß ich, der grüne Pfeil und die Bambina-Schokolade.
Und das Sandmännchen.
Also, da gibt's
das
was?
Sandmännchen.
Das Sandmännchen, natürlich,
haben
klar.
Wir übernommen, hallo?
Entschuldige bitte. Dass es da einfach noch viel, viel mehr gibt, was auch taugt, nicht nur als ostdeutsche Kulturidentität, sondern eben als Gesamtdeutsche, dass das ein Teil von uns allen ist.
Und überhaupt zu wissen, wissen, dass es das gab.
Ja.
Und Tom Erhardt, vielen Dank erstmal für das Gespräch.
Gerne.
Dein Film, Der vergessene Schatz, am 4., am 7. und am 14. im Sputnik-Kino in unterschiedlichen Sprachfassungen und unter anderem auch mit einem Regisseurbesuch. Also du kommst da am 14. hin. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich Alexander Soyer.
Inforadio Abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.